Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach-Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was eigentlich niemand haben möchte, und zwar Konflikte am Arbeitsplatz. Und ich freue mich riesig, heute mit Melanie Berger, eine absolute Expertin zu diesem Thema, zu Gast zu haben. Liebe Melanie, herzlich willkommen. Erzähl uns das mal ganz kurz, wie du zum Thema Konflikte gekommen bist, wer du so bist, was du so machst.
Ja, also zum Thema Konflikte bin ich gekommen, so wie die Jungfrau zum Kind. Ja, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, ich werde Mediatorin oder Konfliktexpertin, hätte ich gesagt, du hast einen an der Waffel. Ja. Ich bin ja ursprünglich gelernte Handwerkerin, habe dann über viele Irrungen und Wirrungen Matura nachgeholt und studiert im zweiten Bildungsweg. Und irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin und habe dann mit jemandem Kontakt gehabt, der war Anwalt, und der hat dann gesagt, ich habe gesagt, hast du irgendjemand in deinem Netzwerk, der meine Unterstützung braucht? Und er sagt, nein, aber wir brauchen Nachwuchs in der Wirtschaftsmediation, möchtest du nicht die Mediationsausbildung machen? Und mein erster Reflex war, nein, bitte nicht. Also mit diesem Psychozeugs. Könnt ihr euch bitte von mir fernhalten. Ich war immer viel im Vertriebscontrolling, sehr zahlenorientiert und so. Und im Nachhinein hat sich das aber als großer Glücksfall herausgestellt, weil ich habe das dann tatsächlich gemacht. Und ja, mache das jetzt seit 2020. Ja.
Wow. Ich mache ja in meiner Community die Erfahrung, dass viele Frauen versuchen, Konflikte zu scheuen, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wie ist das bei dir? Also, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, bitte nicht, bitte das Thema nicht machen. Wie war so vielleicht auch deine Geschichte mit dem Thema Konflikte, ne? Es ist ja schon ein Thema, wo man auch, finde ich, Lust haben muss, reinzugehen.
Ja, wir müssen vielleicht vorausschicken, dass es, wenn ich als Konfliktexpertin irgendwo bin, ist es eine andere Situation, weil es ist nicht mein Problem. Ja. Also es kann mein Verhalten als Person, Melanie, völlig von dem abweichen, was ich in einer Mediation bewirken kann und was ich dort weiß, weil ich dort nicht involviert bin. Ja. Aber natürlich habe ich auch in meinem Konfliktverhalten ganz viel gelernt. Ja, ich bin jetzt 48, ich komme aus einer Zeit, da haben wir Frauen gelernt, du musst brav sein, du musst angepasst sein. Also es gab gewisse Belohnungsmechanismen, soziale und gesellschaftliche, die wir gelernt haben, um in dieser Welt zu überleben. Ja, und da hat sicher nicht dazu gehört, Vollgas in einen Konflikt reinzugehen.
Ja, total. Und sag mal, Melanie, also das heißt, du warst damals Handwerkerin. Hast du irgendwo in deiner beruflichen Karriere auch mal Gehalt verhandelt und da vielleicht auch den einen oder anderen Konflikt gehabt? Wie war das bei dir?
Ja, also ich hab das mit dem Gehalt verhandeln immer wieder versucht. Es ist nie so gelungen eigentlich, wie ich das gerne hätte. Und ich bin jetzt aber schon so lange selbstständig, dass mich das Thema mich persönlich nicht mehr tangiert. Also ich kenne diese Schwierigkeiten, glaube ich, die du löst mit den Frauen gemeinsam sehr gut. Ich habe mich, glaube ich, immer unter meinem Wert verkauft. Ich habe immer geglaubt, ich bin nicht gut genug. Ich habe immer geglaubt, ich verdiene das nicht. Ja, und mit dieser Haltung, auch wenn ich sozusagen auf der sachlichen Ebene wusste, eigentlich muss ich mehr Geld bekommen für das, was ich hier leiste, war immer so ein leiser emotionaler Zweifel, darf ich das? Ja, und ich glaube, das hat mich behindert.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass ganz viele denken, dass diese Auseinandersetzung in der Gehaltsverhandlung, ne, ich gehe zum Chef und sage, ich möchte jetzt mehr Gehalt, dass es eine Art Konflikt ist, ne, und sie diesen Konflikt auf jeden Fall scheuen wollen, dem aus dem Weg gehen wollen. Und es wird dann von außen, genauso wie du gesagt hast, wir sind alle sozialisiert, brav zu sein, gerade als Mädchen, ne, irgendwie sich gut zu verhalten, sich empathisch zu zeigen. Und dann gehen viele einfach nicht in dieses Gespräch, ne, weil sie sagen, oh Gott, was ist denn, wenn ich die Beziehung verschlechter zu meinen Vorgesetzten? Und in meiner Arbeit versuche ich ja immer eine Win-Win-Situation zu schaffen, wie du vielleicht auch. Aber ich wollte hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich glaube, das ist auch immer realistisch und wichtig und ehrlich zu sagen, nicht jede Verhandlung läuft perfekt, ne? Und nicht in jeder Verhandlung schaffen wir es, eine Win-Win-Situation zu haben. Und bei mir war es so, Melanie, ich habe angestellt gearbeitet. Das war eine befristete Tätigkeit. Und am Ende dieser befristeten Tätigkeit war eine ganz große Veranstaltung. Bei dieser Veranstaltung gab es Überstunden noch und nöcher, ne? Also ein 12- oder 14-Stunden-Tag war da nichts so. Und ich bin dann wirklich in den Konflikt mit meinem Chef, mit meinem damaligen Chef gegangen und habe gesagt, und genau, das war halt auch noch so, dass wir am Wochenende auf einmal arbeiten sollten, wo ich eigentlich auf eine Hochzeit eingeladen war, was mir total wichtig war. Und ich habe gemerkt, okay, diese Hochzeit, da ist mir der Stress einfach viel zu groß, das schaffe ich eh nicht. Aber ich wollte von meinem Arbeitgeber die Reisekosten haben und die, also genau, Hotel- und Reisekosten einfach. Ne? Ich wollte das wissen, dass der Arbeitgeber dafür einsteht und mir sagt, die Hotel- und Reisekosten werden gezahlt dafür, dass ich den Samstag statt auf der Hochzeit meines Freundes da zu feiern bei der Arbeit bin. Und das konnte mir der Arbeitgeber nicht sagen. Und da habe ich gesagt, naja gut, dann arbeite ich nur meine vertraglich vereinbarten 10 Stunden, ne, am Tag der Veranstaltung. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin da in den Konflikt gegangen, bewusst. Ne, und ich finde, wir dürfen auch alle für unsere Rechte einstehen, so sehr ich für Win-Win bin. Und das hatte sich aber total auf unsere Beziehung ausgewirkt. Ne? Wir haben uns total gut verstanden vorher. Und ich habe das Gefühl, bis heute, ich habe mit fast allen meinen ehemaligen Vorgesetzten eine total gute Beziehung. Aber mit diesem Vorgesetzten habe ich sie nie mehr drehen und retten können. Und da würde mich aus deiner Perspektive als Konfliktexpertin, als Konfliktberaterin interessieren, ist das eine Art Konflikt, wo man sich fragt, okay, was ist jetzt wichtiger, ne, mich durchzusetzen oder die Beziehung aufrecht zu erhalten? Oder gibt es einfach auch manchmal diese Konflikte, wo man sagt, naja, dann ist es halt so mit der Beziehung, wenn es irgendwie nicht, ja, auch die eigenen so Grenzen überschreitet, ne? Und ich glaube, solche Konflikte in klein oder groß kennen viele meiner, der Frauen, die jetzt uns zuhören oder viele in meiner Community. Vielleicht kannst du uns mal so durch diesen Konflikt, den ich damals hatte, mal so konkret durchleiten.
Also ich glaube, wir müssen damit beginnen, dass wir sagen, etwas zu sagen ist ein Risiko, aber auch nichts zu sagen ist eins. Ja? Und im Konfliktmanagement gibt es zwar in der Psychologie gibt es sehr und Soziologie gibt es viel Schwarz-Weiß, weil wir vieles wissen, aber im Konfliktmanagement ist das eher sehr schwierig, weil es so komplex ist. Mhm. Ja? So, das heißt, wer immer hier mit Kochrezepten um sich schlägt, hat sehr wahrscheinlich einiges nicht verstanden. Was wir aber tun können, das klingt jetzt sehr pessimistisch, ja. Was wir aber tun können, ist, wir können Wahrscheinlichkeiten erhöhen, ja. Und so also natürlich haben wir immer das Risiko, dass wir die Beziehung beschädigen, wenn wir etwas fordern, was das Gegenüber nicht für gerechtfertigt hält. Die Frage ist aber immer, wie tun wir das? Ja, also ich glaube, wir haben einen ganz großen Hebel, wenn wir uns entscheiden, ich gehe in diese Verhandlung, das andere ist für mich keine Alternative, dann ist entscheidend, wie gut bin ich vorbereitet und wie sehr kann ich auch mich in das Gegenüber und seine Bedürfnisse und Zwänge hineinversetzen. Weil ein Vorgesetzter sagt ja nicht Nein zu einer Gehaltserhöhung, weil er gerade lustig ist, wie man in Österreich sagt, ja, sondern diese Person ist auch in einem Set von Rahmenbedingungen, Zielen, Druck von oben, ja. Und wenn wir das besser uns anschauen, dann können wir auch besser kommunizieren. Ja.
Ja, und wenn ich jetzt an diese Situation zurückdenke, ne, und an die Verhandlungen, die ich heutzutage führe und auch begleite, natürlich war da auch ein emotionaler hoher Druck auf beiden Seiten. Ne? Also das heißt, sicherlich habe ich das nicht ideal ausgedrückt oder nicht in dem idealen Moment. Und ich habe auch eine Entscheidung gefordert, bevor das Event kam. Ne? Da hat sich mein Gegenüber von mir bedroht gefühlt, was ich auch immer nicht empfehle in meinen Gehaltsverhandlungskursen. Ne?
Gute Idee.
Genau, aber nichtsdestotrotz, weil ein Niveau, also A, so wie schafft man es, diese Emotionen rauszunehmen? Ne? Also wenn du jetzt irgendwie 3 Wochen lang irgendwie 12-Stunden-Tage am Stück arbeitest, die alle nicht bezahlt werden und du bist einfach so, oder sowas bei mir, einfach so richtig, richtig wütend. Du findest es unfair. Im Nachhinein habe ich noch rausbekommen, das wäre nicht mal rechtens gewesen, dass Arbeitszeit da quasi mit dem Gehalt abgegolten ist. Das war alles Vertrauensarbeitszeit. Du kriegst es nicht ausgezahlt, du kriegst es nicht ausgeglichen. So, und diese Wut in so einem Moment habe ich vielleicht ungerechtfertigt, ne? Muss man ja auch mal ehrlich reflektieren, gegenüber meinem Chef, der mindestens genauso viel gearbeitet hat, in dieser Zeit auch gerichtet, ne? Also was, wie, also vielleicht die erste Frage, wie schafft man es da so, die eigenen Emotionen aus dem, ja, aus dem Kontext herauszunehmen und aus dem Streit rauszunehmen? Und geht das überhaupt? Muss ich das überhaupt? Was denkst du?
Also ich glaube, da gibt es jetzt unterschiedliche Beleuchtungsperspektiven. Mhm. Ja, das erste ist, die Frage ist ja interessant, wieso lasse ich das so lange passieren? Mhm. Ja? Das wäre mal die erste Frage, die man mit sich klären könnte. Ja? Mhm. Das zweite ist, Emotionen wegzumachen ist eine sehr herzige Idee, aber völlig unrealistisch. Ja? Also so diese Idee, wir müssen das sachlich klären, ich muss rational bleiben und so, das kann man sich alles abschminken, ja, weil unser Verhalten ist zu sehr großen Teilen von Bedürfnissen, von Emotionen, von Werten gesteuert, ja, und nicht von kognitivem Wissen, denn wir wissen alle, was gut für uns wäre. Wir wissen alle, dass wir in der Früh aufstehen sollten und eine Stunde Sport treiben, ja. Wir tun es trotzdem nicht, ja. Also wir haben das zu lange warten. Dann die Idee, dass wir Emotionen wegmachen müssen. Viel besser ist es, einen Weg zu finden, dieser Emotion angemessen Ausdruck zu verleihen. Nämlich dem Umfeld angepasst. So, dass ich mir nicht schade, ja. Also man darf ruhig mal sagen, hey, ich merke, das ärgert mich total und ich versuche, das jetzt nicht auf dieses Gespräch zu übertragen, aber du verzeihst mir, wenn. Ja?
Also den Rahmen einfach sozusagen zu schaffen.
Ja, es proaktiv anzusprechen. Ja? Dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Techniken der Emotionsregulation. Ja, das braucht aber ein bisschen länger, bis man das drauf hat. Da muss man schauen, was triggert mich, woran merke ich, dass diese Emotion kommt und dann Strategien zu entwickeln, wie man das dort noch einmal sozusagen nicht die Emotion, sondern das Verhalten daraus, das daraus entsteht, zu steuern. Das ist nämlich die Idee, ja? Also die Emotion, die darf da sein. Und es ist auch für das Gegenüber eine sehr wichtige Information, in welchem Zustand befindet sich denn gerade mein Gegenüber.
Ja, voll spannend, ne? Also das, was du jetzt gerade genannt hast, wäre ja ein Tipp, den hier alle mitnehmen können, quasi, wenn man wütend ist oder emotionsgeladen, auf welche Art und Weise auch immer, oder traurig oder enttäuscht oder wie auch immer, dass man vorher den Rahmen schafft. Das hast du ja gerade gemacht. Das ist so ein bisschen, geht für mich in so ein bisschen Richtung gewaltfreie Kommunikation. Ich sage gerade kurz, wie es mir geht, ne, so.
Ja.
Und schaffe den Rahmen für das Gespräch, ne, indem ich sage, hey, ich merke gerade die ganzen Überstunden der letzten zwei Wochen, ich teste das mal und du sagst mir, ob ich das richtig mache. Die waren für mich ganz schön hart und ich merke irgendwie, das fühlt sich für mich hier nicht fair an und ich möchte das nicht auf unser Gespräch übertragen, weil ich weiß, du kannst eigentlich auch nichts dafür, aber falls ich das tue, dann möchte ich mich schon mal im Vorfeld bei dir entschuldigen, so.
Genau, ja, das ist ganz klar. Man muss sich nicht im Vorfeld entschuldigen.
Okay.
Das würde ich jetzt nicht machen, weil wozu? Ja. Jeder hat Emotionen, ich brauche mich nicht entschuldigen für etwas, was auch teilweise durch die offensichtlich nicht optimalen Bedingungen hervorgerufen wurde.
Ja? Das ist nochmal ein guter Punkt.
So ein Frauenimpuls, sich zu entschuldigen für wer wir sind, was wir fühlen, dass wir vielleicht, ist ja immer so dieser Gedanke, eigentlich müsste ich erwachsener sein und eigentlich müsste ich mit diesen Dingen noch viel cooler umgehen können. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich, also so diese Gedankenspiralen, das ist immer so ein Ding. Noch einmal zurück auf, also was können wir sonst noch tun? Ich glaube, wir können ganz viel lernen aus dem Harvard-Prinzip. Das wirst du auch den ganzen Tag lang irgendwie bei dir in der Tasche tragen, ob du willst oder nicht. Ja, nämlich sozusagen auch die Beziehung von der Sache zu trennen.
Ja. Ja?
Und das tun wir, indem wir unsere Emotionen ansprechen. Ja? Also das ist wäre einer jetzt der konkreten Möglichkeiten, dass wir wirklich das auch einfach ansprechen.
Ja. Ich meine, beim Thema Emotionen ansprechen, das ist jetzt in der Situation möglich, ne? Da geht es nicht ums Gehalt, da geht es nachher nicht darum, sich zu präsentieren. Ich gehe jetzt nicht in ein Vorstellungsgespräch und sage, ach übrigens, ich bin jetzt hier total nervös, ne? Das kann ich ja nicht machen, weil ich will mich auch ideal.
Wieso nicht?
Also, wenn ich an meine Jobs denke, für die ich mich beworben habe aus dem Marketingbereich. Ich will mich positionieren, ich will mich gut verkaufen, ne? So, das heißt, mein Standing und meine Außenwirkung sind jetzt mir in meinem Fall in den vorherigen Jobs sehr wichtig gewesen. Vielleicht sehe ich das falsch, korrigiere mich gerne.
Es ist vielleicht ein bisschen eine Typfrage, aber ich glaube, also versetz dich vielleicht mal in die andere Lage. Du hast einen Bewerber, den hast du eingeladen. Irgendwas an dem CV von dem Bewerber hat dir so gut gefallen, dass du dir die Zeit nimmst, mit dieser Person zu sprechen. Wenn diese Person vor dir sitzt und sagt, hey, ich merke, ich bin gerade total nervös, weil ich möchte wirklich, es ist mir total wichtig, dieses Gespräch. Und ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie gut unter Kontrolle bekomme. Ja, so. Also, dass ich persönlich finde jetzt nicht, dass einem das etwas nimmt. Ja, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es kann ein Weg sein. Ja, wirklich immer wieder offen zu legen, Dinge anzusprechen. Und natürlich müssen wir immer ein bisschen schauen, in was für einer Umgebung befinde ich mich und in welchem Jahrzehnt, nicht? In den 1980er Jahren hätte man das niemandem geraten, ja. Aber ich glaube, dass wir da viel zu verkrampft sind,
Ja.
ja.
Ich glaube schon, dass es ein bisschen vom Job abhängt. Du hast jetzt gesagt vom Typ,
Kann
aber wenn ich
sein.
jetzt mich für eine Unternehmensberatung bewerbe, wo ich tagtäglich bei neuen Kunden bin, und da kann ich schon nicht jedes Mal reingehen und sagen, also wenn ich jetzt auch an meine vorherige Tätigkeit als Unternehmensberaterin denke, das hast du ja auch gemacht, und ich gehe da in den Raum rein, irgendwie bin die einzige junge Frau, sind alles Führungskräfte und sag so, oh, ich bin jetzt aber ganz schön nervös, mit euch einen Workshop zu halten, dann hätten die mich nicht für voll genommen, ne? Also ich glaube, da muss man schon gucken, so in welchem Kontext bin ich und wo kann und will ich es mir leisten und wo nicht. Du hast über das Thema Emotionsregulation ja auch gesprochen, was ich eigentlich nochmal schöner
Genau.
fände, ne? Also dieses,
Ja.
oh, ich merke, ich bin im Vorfeld irgendwie nervös, es geht vielleicht in einen Konflikt rein, es geht in ein unangenehmes Gespräch rein. Mein allererster Chef, der hat das ganz toll gesagt, der hat gesagt, dass man in diesen so Konfliktgesprächen, da sind wir jetzt nicht beim Bewerbungsgespräch, aber Konfliktgesprächen am meisten wächst. Und du hast vorhin gesagt, da braucht man ein bisschen länger für dieses Thema Emotionsregulation. Was gibt's denn da überhaupt für Methoden, wo du sagst, da könnten sich jetzt die Zuhörerinnen mal ein Buch durchlesen oder schon mal sich umhören? Was kannst du da empfehlen?
Also ich glaube, es ist noch viel einfacher. Ja, ich mache das mit vielen meiner Coaching-Klienten, dass ich sie einfach einmal protokollieren lasse. Ja, ich sage, okay, du machst, und wir machen das ganz einfach und am besten mit Stift und Papier, weil wir denken anders. Ja, dieses mit, ich bin sehr elektronisch und sehr automatisierend und alles, aber wenn es darum geht, mit uns selber zu arbeiten, ist es besser, mit einfachen Mitteln und nicht vor einem Schirm zu sitzen. Wir nehmen also ein Blatt Papier und machen jeden Tag, schauen mal, in welchem Zustand bin ich. Ja, also dreimal am Tag. Das kann sein von 0 bis 10 Stress zum Beispiel. Wenn ich weiß, unter Stress kommuniziere ich schlecht zum Beispiel. Ja, man nimmt sich ein Problem raus. Dann schaut man dreimal am Tag und dann schaut man, wann habe ich nicht so kommuniziert, wie ich wollte. Ja, und beobachtet das zuerst einmal, weil viele Menschen kennen sich selber furchtbar schlecht. Wir kennen uns ganz schlecht. Ja, und das
Spannend.
einmal zu sehen, was ist denn mein Muster? Ja, und wo sind die Situationen, wo es gefährlich wird? Und dann im zweiten Schritt kann man beginnen, dann an diesen Mustern zu arbeiten. Das sind ja meistens irgendwelche Glaubenssätze. Ja, ganz viel im Coaching ist Glaubenssatzarbeit, eigentlich fast nur, ja. Muster und Glaubenssätze. Und erst dann kann man sagen, okay, dort hätte ich einen großen Hebel und dann kann man beginnen, konkret daran zu arbeiten und dann auch alternative Strategien zu erlernen. Aber eben, das ist nichts, wo ich dir jetzt sage, du machst es jetzt so und so, morgen funktioniert das. Also das wäre unseriös, das zu
Ja,
sagen.
das wäre
Ja.
fahrlässig, verstehe. Melanie, du
Ja.
kommst ja zu uns in die Community bald als
Ja.
Expertin zum Thema Konflikte. Was erwartet denn da alle Teilnehmerinnen, die bei deinem Workshop teilnehmen?
Ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal, was da ist. Ja, also die Basics kann man immer erklären. Also wir müssen wissen, wie hoch eskaliert dieses, damit wir wissen können, wie wir eingreifen können. Wir müssen wissen, wie wir herausfinden, was hinter dem Konflikt steckt, weil das ist die zentrale Arbeit in der Konfliktbewältigung. Ja. Dazu kann man zum Beispiel sehr schön mit Fragetechniken arbeiten, auch mit vorbereitenden Tools, das kann ich alles herzeigen. Und dann schauen wir einfach, was ist da. Ja, also was sind gerade so die Situationen oder was sind vielleicht auch vergangene Situationen, wo wir dann im Austausch miteinander das erarbeiten können.
Ja, das heißt, alle Teilnehmerinnen können ihre aktuellen beruflichen Konflikte mitbringen, ne? Und dann gehen
Ja,
wir einmal
klar.
Schritt für Schritt durch. Total schön. Wenn ihr die
Ja.
Community ausprobieren wollt, einfach unter frauverhandelt.de/test bekommt ihr 7 Tage gratis. Meldet euch super gerne an, sodass ihr auch bei Melanies Workshop mit dabei sein könnt. Melanie, du begleitest ja verschiedenste Menschen und Teams durch Konflikte. Jetzt habe ich dir von meinem
Genau.
Konflikt erzählt. Kannst du uns vielleicht mal durch deine Erfahrung, vielleicht durch eine konkrete Konfliktsituation, die vielleicht auch eine Frau beruflich mal erlebt hat, mitnehmen und uns mal erzählen, was da so passiert ist, wie deine Begleitung so aussieht, wie man sich das vorstellen kann?
Also ich kann erzählen von einem, also die komplexesten Fälle sind immer Konflikte in Familienunternehmen, wo mehrere Generationen miteinander arbeiten. Das sind aber auch die spannendsten Fälle, weil wir ganz viele Ebenen haben. Ja, also wir haben einerseits das Unternehmerische, das Emotionale, das haben wir sowieso immer, ja. Aber wir haben auch die Familie als System, ja. Und auch diese Geschlechterrollen, die in unterschiedlichen Generationen sehr unterschiedlich sind. Und ich hatte tatsächlich einmal eine Familie, die haben sehr erfolgreich am Land ein Gasthaus geführt. Und da gab es zwischen Vater und Sohn einen schon ewig dauernden Konflikt. Also da wurde ja auch lautstark gestritten. Da sind, glaube ich, sogar Dinge geflogen. Ja, also das war wirklich, wirklich hoch eskaliert. Und in der Mediation hat man dann herausgefunden, dass beide sich nicht genug wertgeschätzt fühlen und dass jeder denkt, er sagt, also dass das implizit eh klar ist, ja. Und das ist übrigens auch etwas, worüber ganz viele Menschen immer wieder stolpern. Wir glauben, es ist eh klar, ja. Und so. Und dort war auch ganz spannend zu sehen, dass dann plötzlich die Frauen auch gesagt haben, naja, das ist ja ganz schön, was ihr hier treibt, aber habt ihr euch einmal überlegt, wir ziehen eure Kinder auf, machen euch die Buchhaltung und den ganzen Scheiß. Also so hat es eine gesagt, ja. Und wo ist unsere Wertschätzung und vor allem, wo ist unsere Bezahlung? Ja. Und wie man das dann alles einmal auf den Tisch gelegt hat und sortiert hat, gab es ganz viele Aha-Erlebnisse. Und die Aha-Erlebnisse sind meistens, aha, das habe ich gar nicht gewusst, dass es dir so geht. Ja. Oder das habe ich gar nicht gewusst, dass dieses kleine, winzige Ding in meinem Verhalten für dich so schwierig ist. Ja. Oder was das für eine Bedeutung hat, für eine Symbolik auch. Ja. Ganz viel läuft ja auch über Narrative, also über welche Geschichten erzählen wir über Menschen und über Verhalten und über Symbolik. Ja.
Und das heißt, du gehst dann in so eine Situation rein als Konfliktschlichterin, Mediatorin sozusagen,
Genau.
oder wie kann ich mir das vorstellen? Und dann sitzen,
Ja.
also du hast jetzt gesagt, da waren jetzt Frauen dabei und Männer und alle,
Ja.
sind es 4 gewesen, 5, ich weiß jetzt nicht.
Das waren, warte, da war noch eine Schwester dabei, das war 5 Personen waren
Fünf
es.
Personen. Wie kann man sich das dann
Genau.
vorstellen? Sitzen die alle an einem Tisch und du machst mit denen so Übungen oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein. Ja, also Übungen, ja, kann man schon einbauen. Ich bin ja auch ausgebildete Lebens- und Sozialberaterin, also der Pool ist groß. Aber meistens, also es fängt ja schon an mit der Sitzordnung. Ja, und wer eröffnet das Meeting, wer übergibt wem das Wort? Ja, da muss man sehr aufpassen in der Mediation, dass man nicht sozusagen den Häuptling enthauptet. Ja, und so. Aber wenn wir dann mal sitzen, ist es meistens so, dass die Leute in einem klassischen Sesselkreis sitzen. Das ist tatsächlich das Beste, auch wenn man darüber so ein bisschen lächelt und vielleicht das so ein bisschen auch so, ja, so diese Sesselkreise, die haben jetzt nicht den besten Ruf, aber es geht am besten zum Arbeiten oder an einem runden Tisch. Ja, also niemals, niemals die Parteien in einer physischen Konfrontation gegenüber hinsetzen, wenn es nicht, also manchmal gibt es Gegebenheiten, da geht das nicht anders, da muss man halt auch damit umgehen, aber so, also vom Setting her, die sitzen dann so. Und dann fängt man an zu sammeln. Ja, also Mediation ist ein sehr stark strukturierter Prozess. Wo wir, und das ist auch unsere Aufgabe, den Prozess zu steuern und nicht den Inhalt. Ja, das bedeutet, ich gehe nicht her und sage, du musst das tun, sondern ich sage, okay, wir machen das in 5 Phasen. Jetzt beginnen wir einmal, jeder sagt, warum sitzen wir heute hier in ein paar kurzen Sätzen und welche Themen müssen wir besprechen? damit wir dieses Problem lösen können. Und dann sammeln wir Themen und dann wird sozusagen Thema für Thema abgearbeitet. Ja, mhm. Und wir bleiben wirklich dann immer nur bei diesem Thema. Vorher priorisiert, wenn es jetzt, weiß ich nicht, 10 Themen sind, dann wird die Gruppe noch in einem gemeinsamen Prozess die Prioritäten setzen. Mhm. Ja. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr die in der Krise sind. Wenn es sehr stark eskaliert ist und die sehr große Krisen haben, dann muss ich ein bisschen direktiver arbeiten, dann gebe ich mehr vor. Ja, mhm. Dann mache ich zum Beispiel die Priorisierung. Ja. Mhm. Weil ich weiß, die können das momentan gar nicht. Aber, mhm. aber normalerweise machen die das und dann arbeiten wir Thema für Thema ab und gehen dann ins Thema rein.
Okay. Ja, voll spannend. Ja. Und bei dem Fall ist ja auch wieder so ein klassischer Frauenfall, ne? Gerade du sagst, es sind so beide Themen, ne? Du hast einmal das Berufliche, weil man hat gemeinsam Hof, plus das Private, weil man ist eine Familie. Und du hast jetzt gerade gesagt, das ist wieder der Klassiker, ne? Die Frauen kümmern sich um die Kinder, ne? Und machen die Buchhaltung so. Wo ist dieser Konflikt dann gelandet für die teilnehmenden Frauen am Ende?
Ich glaube, die haben dann, also eine hat dann tatsächlich sich mehr Geld verhandelt.
Mhm.
Für die andere hat man dann auch eine, also es war auch so, dass diese Frauen das durchaus wollten, so mhm. dieses Leben. Ja, ja. Wir sind ja immer sehr schnell zu sagen, na, das ist schlecht und das geht so. Nein, das war okay.
Mhm. Ja.
Nur die Bedingungen waren nicht gut. Und, mhm. Und für die andere Frau hat man dann in der Mediation eine sehr gute Lösung gefunden, wie man die Kinderbetreuung, wie man sie aus der Kinderbetreuung entlasten kann. Der Mann konnte nicht, weil der ist ständig zu den relevanten Zeiten in der Küche gestanden. Ja, also der mhm. fällt mal aus. Und der Vater war schon sehr alt
mhm.
und man hat dann da gute Lösungen gefunden.
Ah ja, ja. Okay.
Aber erst, auch oft ist, was ich beobachte, ist ganz spannend, dass die Leute haben sich vorher nie an einen Tisch gesetzt und diese Dinge wirklich miteinander besprochen.
Wahnsinn, ne?
Ja, das ist Wahnsinn.
Mhm. Wahnsinn. Ja, ich glaube, mir ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ne, dass auch ich gar, also alle Lebensentwürfe völlig fein und richtig finde, solange sie freiwillig und bewusst getroffen worden sind. Und nichtsdestotrotz einfach dieses Bewusstsein, hey, wenn ich gerade diejenige bin, die komplett auf die Kinder aufpasst, völlig fein, dass es eine Art von Ausgleich braucht, ne? Ob in Form von Einzahlung in die Rentenkasse, in Form von einem Gehalt teilen, in Form von Einkommen teilen, dass man da einfach ein bisschen auf sich achtet, weil wir auch leider sehen, die Scheidungsquoten in Deutschland sind sie super hoch. Ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht.
Naja. Man
ist einfach nie vor der Zukunft bewahrt und da auch darauf zu achten, dass Kinderbetreuung wie ein Vollzeitjob, es ist mehr als ein Vollzeitjob, angesehen wird und auch innerhalb der Familie, ich glaube, du hast ganz gut gesagt, behandelt wird, ne? Wie man das dann gestaltet, wie man die Finanzen verteilt, ist mir einfach extrem wichtig.
Mhm. Es ist ja spannend, wenn ich dazu noch was sagen
ja,
darf.
Ja, bitte.
Nicht? Also die Frauen wissen das ja.
Ja.
Und die Männer wissen es theoretisch auch. Aber momentan sehen wir, also Scheidungsquote, momentan sehen wir, dass junge Frauen gar keine Beziehungen mehr wollen deshalb. Ja.
Verrückt.
Also jetzt haben wir, also das ist total, da gibt's jetzt Studien, ja, ich müsste jetzt nachschauen, welche, aber man sieht, junge Frauen sind nicht mehr bereit, sich auf dieses Modell einzulassen, haben aber noch keine neue Antwort. Denn der Mensch ist ja ein Beziehungswesen, also und wir müssen uns irgendwie fortpflanzen, ja. aber also da haben wir vielleicht auch noch zu wenig Antworten, wie können wir damit gut umgehen, ja? Und ich denke, im Einzelsetting oder in einem Mikrokosmos kann man das sehr gut lösen, aber wir als Gesellschaft haben es noch nicht gelöst.
Ja, total. Spannend. Ich meine, wir haben hier viele gute Podcast-Folgen in der Vergangenheit schon gehabt, ne, zum Thema Ehevertrag und so weiter und so fort. Hört ihr euch gerne nochmal an, kann ich super gerne nochmal verlinken. Du hast vorhin gesagt, und das fand ich total spannend, Melanie, dass du aus deiner Laufbahn jetzt als Konfliktexpertin auch viele Dinge gelernt hast, die du im Privaten umsetzt. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Was ist bei dir so privat hängen geblieben? Inwiefern streitest du heute anders als früher?
Ja, also ich streite mehr. Ja,
okay,
es wird viel zu wenig gestritten. Ja, das ist meine Erkenntnis nach sechs Jahren Konfliktmanagement. Also ich gehe schneller in einen Konflikt. Und ich glaube, ich stelle mehr Fragen, bevor ich feststelle. Ja. Es gelingt mir auch nicht immer. Ja, weil wenn wir selber drinnen stecken, dann werden wir alle das Opfer unserer Muster und Emotionen. Ja, und das ist halt ein kontinuierlicher Prozess, das immer wieder zu adaptieren. Ich werde übrigens auch oft gefragt, na ja, du als Mediatorin, du kannst das sicher viel besser. Nein, kann ich nicht. Ich bin genauso ein armes Schwein, wenn ich da drin stecke. Ja, also, das ist so. Und eben, der Unterschied ist, wenn ich andere unterstütze, ist es nicht mein Problem.
Ja.
Aber eben, ich glaube, ich stelle öfter mal eine Frage. Und der ganz relevante Unterschied ist, es ist nicht so, dass mir diese Hoppalas nicht passieren. Ich weiß nur, warum sie mir passieren. Also ich sehe es, währenddem es passiert, ja.
Voll spannend. Super cool. Aber sag mal, wenn du sagst, du streitest häufiger, wie definierst du ja. Streit? Ne? Also was ist für dich ein Streit? Also in meinem Kopf ist so ein Streit so laut werden, ne? Irgendwie einander Dinge an den Kopf werfen, für die man sich vielleicht später, die man später vielleicht bereut, ne? Wo man sich später ärgert. Ah. Was ist für dich ein Streit?
Ja, also ich kann, also das versuche ich natürlich zu vermeiden. Aber ich sage mal, ein Streit kann durchaus mal sein, mal heftiger zu diskutieren. Ja? Mhm. Davor habe ich mich früher total gefürchtet, vor allem wenn es jetzt in beruflichen Umfeldern war. Mhm. Ja. Privat nicht so sehr. Also in vertrauten Umgebungen haben wir das Problem ja nicht so. Ja. Aber in beruflichen Umgebungen, da ja. habe ich viel zu wenig dann auch mal auf den Tisch gehauen. Ja. Das hat zu einer großen Unzufriedenheit geführt. Aber diese, also vielleicht müssen wir es nicht Streit nennen, sondern eher Konfrontation.
Ja, ja? Okay.
Das ist vielleicht das bessere Wort.
Und warum sind für dich, oder warum hat die Häufigkeit der Konfrontation zugenommen, auf die du dich einlässt, seitdem du das Thema beruflich machst?
Weil ich keine Angst mehr, nicht mehr so große Angst habe. Mhm. Ja, weil ich auch, ich glaube, das hat auch etwas mit dem Alter zu tun. Ja, irgendwann weiß man, dass man eh nicht alles bewahren kann. Und irgendwann hat man so oft nachgegeben und ist so oft über sein eigenes drüber gegangen, dass man davon einfach auch so ein bisschen genug hat. Ja. Ich habe auch schon gehört, das soll bei Frauen in manchen Lebensphasen auch mit den Hormonen zu tun haben.
Kann ich mir gut vorstellen.
Dass sie einfach gewisse Dinge nicht mehr wollen und sehr wütend werden. Ja. Das tut vielen Frauen sehr gut.
Ja, apropos Wut und Lebensphasen. Für mich ist auch eine total wichtige oder Frage an dich, die ich unbedingt dir noch mitgeben wollte oder die ich dir unbedingt noch stellen wollte, dieses Thema Grenzen. Weißt du, also ich glaube oder ich erlebe fast alle meine Kundinnen so, dass sie sagen, eher stecke ich zurück, genauso wie du jetzt gerade sagtest, bevor ich die Konfrontation gerade im Beruflichen suche. Ne? Weil wenn ich jetzt meine Kollegin, die hier mir jeden Tag blöd kommt, drauf anspreche, oh, vielleicht verschlechtert sich die ganze Atmosphäre und ich werde gemobbt. Also es ist irgendwie so eine Riesenangst da, in einen beruflichen Konflikt zu gehen. Und vielleicht kannst du uns irgendwie so eine gute Richtlinie geben, so, okay, ab wann muss ich es trotzdem machen, weil ich sonst immer über meine eigenen Grenzen gehe, vielleicht auch meine Gesundheit riskiere. Ne? Ich habe vorhin das Thema mit den Überstunden angesprochen. Damit bin ich sicherlich nicht alleine gewesen, Gott sei Dank. Aber ne, viele sind ja noch in dieser Tretmühle. Wir haben immer wieder Frauen, die sagen, ich habe so eine Überlastung irgendwie auf der Arbeit. Mir geht's gesundheitlich dadurch total schlecht. Wo sagst du, ist eine Grenze, wo es auch okay ist, so einen Konflikt einzugehen, wo man weiß, der endet jetzt vielleicht auch mal nicht gut, weißt du? Also, und dafür sich selbst zu schützen, ne? So, wo soll ich das in Kauf nehmen? Und wann soll ich sagen, oh, diesen Konflikt, den spare ich mir lieber?
Ja, also ich glaube, das kann man sehr klar sagen. Aber vorausschicken möchte ich, das ist sehr individuell. Mhm. Ja, also die gleiche Belastung, jetzt objektiv gesehen, kann für eine Frau sehr, sehr heavy sein oder Menschen allgemein.
Ja, total. Ja.
Während der andere Mensch das irgendwie gar nicht so dramatisch sieht. Ja. Ja. Ich glaube, also höchste Eisenbahn ist es dann, wenn man Burnout-Symptome zeigt. Mhm. Ja. Unbedingt. Und da gibt's im Internet jede Menge so Tests, wobei da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wenn der dann ausschlägt, heißt das noch lange nicht, dass ich Burnout gefährdet bin. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Aber ich sage mal, die relevanten Burnout-Symptome sind bekannt. Ja. Und wenn ich plötzlich nicht mehr schlafen kann, wenn ich plötzlich noch schlafen kann, aber müde bin den ganzen Tag. Mhm. Wenn ich Angst habe vor der Arbeit, wenn ich vermehrt auch Konflikte im privaten Umfeld habe, wenn ich mich lustlos fühle. Also da gibt's so ein Set an Symptomen. Und wenn man die hat, dann ist höchste Eisenbahn. Weil das geht in eine Richtung, also diese ganzen Erschöpfungsdepressionen, ja, diese ganzen Erschöpfungszustände, Burnout, was immer wir da darunter subsumieren, die sind sehr schwer reversibel. Ja. Mhm. Also Menschen, die wirklich ein starkes Burnout haben, die brauchen in der Regel 1 bis 2 Jahre. Und ich arbeite ganz viel mit Technikern, da ist die Burnout-Rate oft sehr hoch. Mhm. Und für viele von denen wird das Leben nie wieder so, wie es war. Was gut ist in vielen Fällen, ja. Mhm. Was aber auch zur Folge hat, dass ich in meinem künftigen Leben auf Dinge verzichten muss, weil ich sie einfach nicht mehr ertrage.
Ja.
Also das hat, ich glaube, da sind sich die Leute zu wenig bewusst. Wenn ich solche Symptome habe, dann muss ich sofort eingreifen, weil das führt, wenn ich das nicht tue, in eine Gasse, wo ich nicht sein möchte.
Ja. Und angenommen, als Burnout, das ist natürlich jetzt sehr krass, ne? Aber mal angenommen,
es ist die letzte Konsequenz.
Es ist absolut die letzte Konsequenz. Aber mal angenommen, es ist noch nicht so krass, sondern ich habe das Gefühl, ich werde hier unfair behandelt. So, ne? Es ist unfair, es ist uncool. Warum auch immer, der Kollege wird bevorzugt oder die Kollegin oder irgendwie, ich krieg nur Aufgaben, die ich nicht haben möchte, ne? Es ist jetzt nicht diese Überlastung, diese Schlaflosigkeit, sondern so, ich merke, das ist jetzt hier nicht okay, so, ne? Und vielleicht ist das meine Kernfrage, wann sollte ich in Kauf nehmen, die Beziehung zu verschlechtern? Gibt es da auch Punkte, bis auf jetzt den Burnout?
Ja, klar. Also wir müssen auch immer sagen, wenn ich Alternativen habe.
Mhm. Ja. Ja, klar.
Also es geht nicht anders, ja, weil es ist immer eine ökonomische Entscheidung. Und oft ist ja in einem Konflikt auszuharren oder in einer Situation, die nicht optimal ist auszuharren, eine, sage ich mal, ökonomische Entscheidung.
Ja.
Wie schätze ich den Benefit ein und wie schätze ich das Risiko ein? Jetzt können wir sagen, okay, da kann ich vielleicht noch einmal genauer hinschauen, weil das natürlich auch sehr subjektiv ist und sehr von dem geprägt, wie wir die Welt erleben.
Ja. Okay, aber das heißt, wenn es mir irgendwie total blöd ist auf der Arbeit, aus welchem Grund auch immer, dann gucke ich erstmal, was habe ich für andere Möglichkeiten? Habe ich genug Rücklagen? Habe ich die Möglichkeit, einen anderen Job zu machen? Bin ich wechselbereit? Und dann gehe ich erst in den Konflikt, ne? Also ich versuche mir Alternativen aufzubauen.
Genau, und das auch aber auf eine realistische Weise. Ja. Ja, viele Frauen haben dann auch wieder, ich finde eh keinen anderen Job. Ja, bist du sicher? Hast du das denn geklärt? Ja. Hast du es denn versucht?
Ja? Total.
Also dann einmal 2, 3 Bewerbungen zu schreiben und zu schauen, was passiert. Und vielleicht wirst du ja gleich sofort eingeladen. Dann mach das etwas mit deiner Position in deinem aktuellen Konflikt.
Ja, total.
Wir handeln ja ganz viel aufgrund von Ängsten, die sehr irrational sind.
Ja. Das ist nochmal, glaube ich, ein guter Punkt, ne? Die Ängste sind häufig einfach im eigenen Kopf, ne? Und gar nicht real. Ja. Das stimmt.
Sie haben eine gute Funktion, ne? Ängste sind wichtig, sonst sterben wir. Also, wenn du, also Angst ist ein Überlebensmechanismus. Und, die Frage muss immer sein, ist dieser Mechanismus gerade relevant und hilfreich? Oder habe ich eine Möglichkeit, mit dieser Angst umzugehen?
Ja. Ja, und ich glaube, da sich Alternativen aufzubauen, ne? Gerade dieses Thema Probe bewerben, schauen, was woanders möglich ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass man kündigen muss, ne? Es ist nur, es stärkt euch genau, wie du sagst, Melanie. Voll spannend, ja.
Was rätst du denn Frauen in solchen Situationen?
Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, sich woanders testweise zu bewerben. Ne? Wir haben ja auch ein kostenfreies Webinar für euch zum Thema Jobwechsel unter frauverhandelt.de/neuer Job. Schaut da gerne mal rein. Ich würde aber auch immer für sich schauen, wo sind meine Grenzen. Ne? Genauso mache ich es beim Thema Gehalt ja auch. Also bis wo gehe ich und nicht weiter? Kann ich vielleicht einen Abteilungswechsel machen? Kann ich das Gespräch suchen? Gibt es irgendwelche vertrauten Personen im Unternehmen, mit denen ich darüber sprechen kann? Ob jetzt Gleichstellungsbeauftragte, manchmal gibt es da spezielle so Feel-Good-Manager, je nachdem, in was für einem Unternehmen man tätig ist. Aber ich finde gerade, dass Frauen immer viel zu sehr, und vielleicht ist es pauschalisiert, ich glaube nicht jede Frau, und auch es gibt Männer sicherlich genauso sind, aber dass sie sich viel zu viel gefallen lassen. Ne? Und ich würde eher sagen, eher früher sich schon mal nach einem anderen Job umschauen und schauen, dass man sich einfach nicht so viel mit sich machen lässt, ne? Und da guckt, okay, gerade beruflich, nee, seid mit der Arbeitsstelle nicht verheiratet, zu prüfen, welche Möglichkeiten gibt's noch und welche guten Arbeitgeber mit guten Arbeitsbedingungen gibt es da draußen.
Ich würde gerne ein bisschen ein provokatives Beispiel vielleicht auch bringen, ja.
Total gerne.
Also es ist, wenn wir jemand sind, der ständig die anderen seine Grenzen überschreiten lässt, dann ist das etwas, was ich mir generell anschauen muss.
Ja.
Das ist mal das Erste. Dann das Zweite ist, es gibt einen interessanten Mechanismus in unseren psychologischen Grundbedürfnissen. Da gibt es je nach Modell 4 oder 5 und eines davon ist Orientierung und Kontrolle.
Mhm.
Also ich möchte wissen, was als nächstes passiert.
Mhm.
Ja, unser Verhalten ist ja immer ständig unbewusst Bedürfnis Befriedigung.
Mhm. Ja.
Fortpflanzung, Bedürfnisbefriedigung,
ja. Ja,
Überleben. Und wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Sicherheits- und Orientierungsbedürfnis, dann würde ich eben mich aus einer Situation, die ich schon kenne, nur sehr langsam herausbegeben.
Mhm.
Weil der Benefit dessen, was besser sein könnte, und eben genau das provokative Beispiel, sind Frauen, die häusliche Gewalt erfahren.
Mhm.
Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung einmal hospitiert bei so einem Chat, ja.
Mhm.
Wo sich solche Frauen hinwenden können. Und da gab es zwei interessante Erlebnisse. Das eine ist, dass eben Frauen viele Versuche brauchen, um da herauszukommen.
Mhm,
und warum ist das so? Ja, weil diese Situation kennen sie schon. Dafür haben sie Mechanismen. Und das gibt ihnen, und das klingt paradox und absurd und unmöglich, aber da haben sie Sicherheit, dafür haben sie Mechanismen. Ja. Da gibt's dann auch Mechanismen der Aufmerksamkeit von anderen Menschen und so. Das klingt jetzt alles sehr ketzerisch, ja. Aber das funktioniert genauso. Und genauso ist es, wenn wir in anderen unangenehmen Situationen, also wenn das in so einer argen Situation dieser Mechanismus so stark ist, können wir uns vorstellen, wie stark das eben auch greift, wenn es darum geht, eine Veränderung, quasi einzuleiten.
Ja. Ja. Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Aber das heißt, dass viele dann, die gerne die Kontrolle behalten, sich davor scheuen, die Situation zu verändern, sozusagen, ne?
Ja, klar, weil der gefühlte oder wahrgenommene Benefit kleiner ist oder größer.
Ja, ja.
Je nachdem, von welcher Seite wir jetzt schauen. Aber wenn ich sage, okay, es ist mir lieber, also es gibt ja auch so diese lustigen Sprichwörter, ja, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ich glaube. Das beschreibt dieses Gefühl auch sehr, sehr treffend, ja.
Also ja.
Es ist mir lieber zu wissen, ein sicheres Einkommen zu haben, und irgendwann kommt halt, schneiden sich diese beiden Kurven und der Benefit ist halt nicht mehr so, so groß, ja.
Ja. Und ich glaube, wir wollen daran appellieren, dass ihr proaktiv was dafür macht, dass ihr einfach ein schönes, erfülltes Arbeitsleben habt oder zumindest eins, wo ihr euch wohlfühlt und es vielleicht nicht so lange auszögert, nur um die Kontrolle zu behalten. Das wäre zumindest mein Wunsch. Aber ja. Liebe Melanie, ich habe dich ja hier in den Podcast eingeladen, um uns so ein bisschen auch, du hast vorhin gesagt, es gibt kein Allgemeinrezept, aber vielleicht kannst du uns durch so einen Konflikt, durch einen ideal ablaufenden Konflikt mal durchleiten. Also mal angenommen, ich habe irgendwie einen Konflikt mit meinem Chef. So, mal angenommen, ich habe jetzt, das ist mein klassischer Fall, ich habe nach mehr Gehalt gefragt und mein Chef hat sich auf den Schlips getreten gefühlt und seitdem, weiß ich nicht, schließt er mich aus Meetings aus, nimmt mich nicht mehr mit zu Konferenzen und so weiter und so fort. Was kann ich machen, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich irgendwie einen Konflikt mit meinem Chef?
Ja, es gibt immer nur ansprechen, 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 ja. Also mit den gleichen Mitteln zurückzuschlagen ist meistens keine gute Idee, weil da verlieren wir.
Mhm.
Ja. Also im Zweifelsfall in der Hierarchie verliert der unten ist. Ja, das ist, so einfach ist das. Außer eben, es gibt Alternative und man kann sich da, wegbeamen sozusagen. Es geht immer um ansprechen. Und zwar so ansprechen, dass man nicht Vermutungen und Hypothesen anspricht. Also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, du mobbst mich, ja, oder du ignorierst mich, sondern man würde dann sagen, da können wir auch viel aus der gewaltfreien Kommunikation lernen, obwohl ich da auch ein bisschen eine Skeptikerin bin, aber wirklich sich auf konkrete Situationen zu beziehen.
Mhm.
Ja. Und zu sagen, hey, gestern bei diesem Meeting, wo es um Thema XY geht, das eigentlich auch Teil meines Themas ist, hast du mich nicht eingeladen.
Mhm.
Und ich habe den Eindruck, dass, oder, dass, dadurch passiert für mich das und das und das, das hat die und die Konsequenz.
Ja. Mhm.
Also einfach bitte nicht sagen, wie dem Partner, immer lässt du deine Socken liegen. Ja, sondern, keine gute Idee vom Prinzip her, sondern immer nur konkretes Verhalten ansprechen. Das hilft auch uns selber. Warum? Mhm. Weil, wir können ja nur sehen, was wir sehen können.
Mhm.
Und wenn wir sozusagen diese Idee haben, diesen Wahrnehmungsfilter, da mobbt mich jemand oder da ist jemand böse auf mich und will mir deswegen, dann können wir nur noch das sehen.
Ja, verstehe.
Ja?
Aber sollte ich dann auch diese Formulierung, die du vorhin genannt hast, nehmen, ne? Also ich fühle mich dadurch verunsichert oder irgendwie, also gerade beim Thema Gehalt, so ich habe eine Forderung gemacht. Ich habe versucht, für mich einzustehen und ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen. Sollte ich das ansprechen? Also wenn ich jetzt sage, so hey, bei diesem Meeting, da hast du mich nicht eingeladen, das hat die und die Konsequenz für meine Arbeit, sollte ich sagen in einer Konfliktsituation, dass ich die Vermutung habe, dass das mit unserem Gehaltsgespräch zusammenhängt?
Kann man, ja klar, kann man sagen. Also ich würde aber jetzt nicht, ich würde es vielleicht nicht so sagen, sondern ich würde sagen, hey, ich weiß, oder ich habe die Vermutung, dass dieses Gespräch für dich genauso schwierig war wie für mich.
Mhm, ja. Interessant.
Ja, weil das war es ja. Ja, weil niemand verhält sich so aus Bösartigkeit, sondern weil diese Person selber in Bedrängnis ist.
Mhm.
Ja. Und wir können ganz stark deeskalieren, wenn wir der anderen Person zeigen, hey, ich verstehe, für dich ist das auch blöd.
Ja. Voll schön. Und dann, also mal angenommen, ne, ich würde es super gern mit dir durchspielen, um unseren Zuhörerinnen so ein Case mal mit an die Hand zu geben. Das heißt quasi, ich gehe ins Gespräch, ich sag, hey, du hast mich gestern spreche eine konkrete Situation an, sag, du hast mich gestern nicht zu dem Meeting eingeladen, was jetzt irgendwie mein Thema betraf. Das hat die Konsequenz für mich, dass ich viel schlechter am Thema weiterarbeiten kann. Und ich habe das Gefühl, dass es mit diesem Gespräch, mit dem Gehaltsgespräch zusammenhängt, das war für dich wahrscheinlich genauso schwierig wie für mich. Und dann?
Genau. Und dann sage ich, was können wir tun, damit die Beziehung zu dir ist mir sehr wichtig und dieses Arbeitsverhältnis ist mir sehr wichtig. Was können wir tun, um die Situation jetzt gut zu lösen oder das zu trennen?
Mhm,
ja? Der unterwürfige Mensch würde sagen, was kann ich tun? Kann man machen, ein bisschen wahrscheinlich Geschmackssache, ich würde es nicht machen, es sind beide verantwortlich für diese Situation.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich der mediative Ansatz.
Ja, und das ist auch dieses nicht klein machen. Also,
ja, genau.
Ich habe ja eine völlig valide Forderung gestellt, wenn ich mein Gehalt angesprochen habe. Ne? Das heißt, ist ja okay, wenn es dem anderen nicht gepasst hat. Das ist ja immer eine Sache, die betrifft dann mehrere Parteien. Aber sich selbst, also dieses, ne, was kann ich machen, ist wieder dieses Kleinmachen, finde ich. Und das haben wir auch ganz häufig in Entwicklungsgesprächen. Ne? Dann fragen die Frauen so, okay, was kann ich denn machen, um jetzt auf die nächste Stufe zu kommen? Was kann ich machen, um qualifiziert genug zu sein fürs nächste Gehalt? Aber da spielen ja auch beide Parteien ja wieder eine Rolle, ne? Wie viel Fortbildung, wie viel Entwicklungsmöglichkeiten bekomme ich eigentlich vom Gegenüber? Deswegen finde ich die Formulierung, die du jetzt gerade gebracht hast, total gut.
Und es ist auch spannend, du hast gesagt, ich habe ja eine valide Forderung gestellt, ja, aus deiner Perspektive.
Richtig.
Ne? Da gibt es ja ganz viele Faktoren, die den anderen offensichtlich glauben lassen, dass das nicht so ist.
Absolut.
Ja. Und es haben immer beide irgendwie recht.
Ja? Genau.
Und die Frage ist, wie können wir jetzt gemeinsam das gut lösen? Und was vielleicht manchmal so ein kleiner Trick, der helfen kann, ist, ich kann nichts für die Reaktion des anderen.
Mhm.
Ja? Das ist sein Problem.
Ja.
Ja. Also wie unser Gegenüber jetzt reagiert auf diese Forderung, hat mit dem Gegenüber zu tun, nicht mit uns.
Und trotzdem kann die Reaktion ja eine riesen Auswirkung auf uns haben. Ne? Also wenn ich jetzt wie in dem beschriebenen Fall irgendwie von Projekten ausgeschlossen werde, nicht mehr zu Konferenzen eingeladen werde, dann merke ich, das ist irgendwie so ein Prozess, der mich aus dem Unternehmen raushaben will. Ne? Also Das eine ist ja irgendwie, ne, ich gehe an jemanden vorbei und die Person sagt, du hast aber irgendwie eine hässliche Jacke. Dann denke ich so, ja, sein Problem, ob ich eine hässliche Jacke habe oder nicht. Okay. Verstehst du, ich meine so. Aber wenn wir in einem Arbeitsverhältnis zusammen sind und die Person sagt, okay, ich habe jetzt ein Problem mit dir, so, ich versuche alles dafür zu tun, dass du das Unternehmen verlässt, ist es ja schon in der Konsequenz der Reaktion des anderen mein Problem.
Ja, klar, dann schon. Aber wenn er jetzt dich einfach ausschließt aus solchen Dingen, also diese Verhaltensweisen sind ja, es hat Auswirkungen auf mich, ja, die kann ich auch kommunizieren, aber es hat nichts mit mir zu tun.
Ja,
ich würde
ja.
wirklich auch ganz stark davor warnen, dafür die Verantwortung
total,
zu nehmen.
Total.
Ja, und es wieder gut machen zu wollen. Ja,
das
außer man hat sich jetzt wirklich, man hat sich wirklich im Gespräch vielleicht im Ton vergriffen. Ja, also ich würde stark davor warnen, die Reaktion des anderen dafür die Verantwortung zu übernehmen. Ja, und dann versuchen zu schlichten und wieder abzuschwächen, weil die eben, wie gesagt, die Reaktion des anderen ist, sagt mehr über ihn als über uns.
Ja, total. Melanie, ich fand das so spannend mit dir. Am 9. Juni um 19
Danke.
Uhr kommst du ja als Expertin für einen Workshop in unsere Community. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann tragt euch super gerne ein, meldet euch an unter frauverhandelt.de/test für einen 7-Tage-Testzeitraum. Melanie, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wenn ich das nächste Mal in einen Konflikt gehe, ich versuche es jetzt gerade mal zusammenzufassen, dann mache ich als allererstes, dass ich meine Gefühle benenne oder eine konkrete Situation, je nachdem. Dann versuche ich aufs Gegenüber einzugehen, ohne mich klein zu machen und dann im nächsten Schritt gemeinsam eine Lösung zu suchen und nicht zu sagen, dass ich diejenige sein sollte, die die Lösung sucht. Habe ich dich da richtig verstanden?
Da hast du mich richtig verstanden.
Und Melanie, wenn jetzt jemand total Interesse an deiner Arbeit hat und mehr zu dir erfahren möchte, sich mit dir vernetzen möchte, sich von dir beraten lassen möchte, wo finden wir dich?
Einerseits auf meiner Webseite www.melanieberger.eu oder auch über LinkedIn.
Mhm.
Ja, da findet man alle Kontaktmöglichkeiten. Und am besten ist es meistens, am leichtesten geht es auf LinkedIn, dass man mir da eine Nachricht schreibt.
Fantastisch. Vielen herzlichen Dank für all die ehrlichen und spannenden Einblicke in die Konfliktwelt, Melanie. Das war so schön, dass
Danke
du zu
dir.
Gast warst und ich freue mich riesig auf unseren gemeinsamen Workshop. Mach's gut.
Ich freue mich auch voll. Herzlichen Dank.
Danke,
Tschüss.
Ciao.
Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau verhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt's natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.